Wir hatten die Hausaufgabe gemacht letzte Woche. Ja, die nur da waren, haben eine Ausrede natürlich. Oder eine Entschuldigung, ist ja keine Ausrede dann. Aber wer von denen, die da waren, hat es denn gemacht, die Hausaufgabe? Es ging darum, sich mal hinzusetzen und über das Leben nachzudenken, die Kosten zu überschlagen, das Leben zu beurteilen im Licht von der Ewigkeit, von diesen unsichtbaren Dingen, die wirklich zählen in unserem Leben. Als Einzelner, als Ehepaar, sich gemeinsam hinzusetzen, mal einfach zu reden, hey, wie läuft's denn bei uns? Wie sind unsere Prioritäten? Wer hat's denn gemacht? Niemand. Oh. Vielleicht soll ich es nochmal predigen. Ich habe mal gelesen von einem Prediger, der hat wochenlang immer wieder dieselbe Predigt gepredigt. Und dann irgendwann hat es irgendjemand mal gereicht und er ist zu ihm gegangen und hat gesagt, wie oft willst du nochmal dasselbe predigen? Und er hat gesagt, bis ihr das tut, lass ich euch predige. Es ist wichtig, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter. Es geht nicht darum, dass ich jetzt beleidigt bin, weil ihr meine Hausaufgaben nicht macht. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ihr meine Hausaufgaben macht, aber es ist wichtig, wenn wir zusammenkommen und Gottes Wort studieren, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch die sind, die das umsetzen. Weil Jakobus sagt uns, sonst machen wir uns selber was vor. Und wirklich, das Wort Gottes bringt nur Frucht in unserem Leben, wenn wir es umsetzen. Also lass uns diese Weihnachtszeit nutzen. Diese Neujahrszeit auch, diesen Jahreswechsel, ist ja so die Zeit, wo wir sowieso Inventur halten in den Läden und hoffentlich auch in unserem Leben ist eine gute Gelegenheit. Es ist gut, sich ab und zu mal hinzusetzen und sich zu fragen, wie läuft es denn in meiner Beziehung mit dem Herrn, wie läuft es mit meinen geistlichen Prioritäten, vielleicht Veränderungen vorzunehmen, Neuesrichtung, wenn es notwendig ist. Okay, wir sind hier im 2. Korinther 5 und wir sind dabei, über Motivationen zu reden für unseren Dienst oder eigentlich für unser Leben, weil unser ganzes Leben soll ein Dienst sein für den Herrn. Paulus hat uns letztes Mal davon erzählt, was ihn dazu motiviert, Jesus nachzufolgen und seinen Mitmenschen zu dienen. Und wir haben gesehen, das war die Ewigkeit. Er hat eine ewige Perspektive. Und wir Menschen, wir sind alle Wesen, die ewig leben werden. Wir, die wir uns Jesus anvertraut haben, wir wissen, wie Paulus hier sagt, dass Gott uns auferwecken wird. Und dass wir eines Tages unser Zelt, wie der Paulus sagt, unseren zerfallenden, temporären Leib hier ablegen werden und umziehen werden in einen himmlischen Leib. Und Paulus sagte hier, das schnell vorübergehende, leichte, der Drangsal um Jesu Willen hier in dieser Welt, es fällt überhaupt nicht ins Gewicht, im Gegensatz zu dem über die Maßen, überreichen, ewigen Gewicht von Herrlichkeit. Wir hatten diese Waage letztes Mal. Ich glaube, Paulus, seine Einstellung war, ich kann gar nicht warten. Er sagt hier, ausheimisch zu sein, vom Leib und beim Herrn zu sein, das ist besser. Wir sind guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Ich glaube, Paulus, seine Einstellung war, ich kann gar nicht drauf warten. Auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Kann nicht drauf warten, in diesem perfekten Ort zu sein, in perfekter Gemeinschaft mit dem Herrn, in einem neuen, verherrlichten Leib. Jesus ähnlich. Diese sündige Natur los. Und ich glaube, Paulus, sein Herz war, dass er gesagt hat, ich liebe Jesus dafür, dass er diese Herrlichkeit für mich bereitet hat und dass er mich so reich beschenkt hat, dass er so einen großen Preis bezahlt hat, dass ich da mit ihm sein kann. Und wisst, wenn man verliebt ist, dann will man den Geliebten gefallen. Das ist ganz natürliche Reaktion. Und auch das war eine Motivation von Paulus. Da werden wir später hier in diesem Kapitel noch mehr drüber sehen. Und diese ewige Perspektive. Auch zu sehen, ich bin ein Königskind. Ich bin vorherbestimmt, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, im himmlischen Palast meines himmlischen Vaters. Und die Bibel sagt uns positionell, geistig gesehen, bin ich eigentlich schon dort, mit Jesus, ich sitze mit ihm auf seinem Thron. Und deswegen will ich auch hier so leben wie das, was ich bin, nämlich wie ein Königskind und nicht wie irgendein Verbrecher. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, wenn wir in die Ewigkeit eintreten, dann haben wir eine Verabredung mit dem Herrn. Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfangen, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und Paulus sagt, weil das so ist im Vers 9, deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Weil hey, jetzt ist die einzige Gelegenheit, die wir haben, um Schätze zu sammeln für die Ewigkeit. Und ich will nicht mal vor Jesus stehen und mich schämen müssen für mein Leben oder zurückschauen müssen, dass ich alles verschwendet habe, diese Gelegenheiten, die er mir gegeben hat. Und wir sind verantwortlich vor ihm. Wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen. Und das ist eine große Verantwortung. Lass uns die Verse 11 bis 13 lesen. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch euch, in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern wir geben euch Anlass zum Ruhm unseretwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Gott sind wir offenbar geworden, Gott kennt uns und ihr erkennt uns hoffentlich auch, dass wir ehrliche Motivationen haben in unserem Dienst, sagt der Paulus. Und wir sagen das nicht, wir erzählen euch unsere Motivationen nicht deswegen, weil wir uns wieder selbst empfehlen wollen bei euch oder angeben wollen, nicht um mich zu rühmen, sondern eigentlich geht es darum, dass ihr euch verteidigen könnt vor denen, die euch kritisieren, dafür, dass ihr mir zuhört. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, wenn ihr euch mit Leuten auseinandersetzen müsst, für die Äußerlichkeiten wichtiger sind als innere Überzeugung, dann könnt ihr ihnen die Gründe nennen, warum ihr stolz auf uns seid. Und ich mag das, er sagt dann, denn sei es, dass wir außer uns waren, manche haben gesagt, Paulus, du bist durchgeknallt, du bist außer dir, du stehst neben dir, enem enem mu und raus sind wir, das ist so die Idee davon, außer sich sein, verrückt zu sein, durchgeknallt. Paulus, du bist ein Jesus-Freak, du bist so radikal. Sagt Paulus, wenn manche denken, ich bin durchgeknallt, dann war ich es für Gott. Aber sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Paulus geht es nicht um sich selbst, sondern um Gott und um andere. Aber der Schlüsselvers, auf den ich heute eingehen will, ist der Vers 11, wo Paulus sagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Schrecken des Herrn oder andere Übersetzungsmöglichkeit, die Furcht des Herrn. Bei mir steht hier in der Anmerkung, da wir wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist. Furcht des Herrn, das ist eine weitere Motivation für den Paulus und auch für uns in unserem Leben. Und Furcht des Herrn, das ist jetzt so kein Thema oder keine Einstellung, über die es ja oft gepredigt wird. Und doch ist es wichtig. In den Sprüchen heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit oder auch der Anfang der Erkenntnis. Das ist eine wichtige Sache. Furcht des Herrn oder würden heute vielleicht sagen, Ehrfurcht zu haben vor Gott. Und ich denke, das wirkt sich in zwei Richtungen aus in unserem Leben. Erstens, der Paulus hat im Kontext hier gerade über Gericht gesprochen, dass wir eines Tages alle vor Jesus stehen werden und Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und die von uns, die Jesus angenommen haben, die sich Jesus anvertraut haben mit ihrem Leben, die sind erlöst von ihm. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und der Zorn Gottes über unsere Schuld, die Trennung von Gott wegen unserer Schuld, die Strafe für unsere Schuld, hat Jesus an unserer Stadt erlebt und Wir dürfen begleitet sein mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten Leben. Wie wir hier im Vers 21 sehen werden im Kapitel 5. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und ich glaube, wir werden so dankbar sein, wenn wir vor Jesus stehen, dankbar für das, was er für uns verdient hat und das, was er für uns getan hat. Und für uns, wie wir letzte Woche gesprochen haben, für uns wird es nicht darum gehen, ob wir erlöst sind oder nicht erlöst sind. Das ist, was Jesus für uns erledigt hat, was eine klare Sache ist. Es wird um Belohnungen gehen, wenn wir vor Jesus stehen. Und unser Verlust wird das sein, diese verlorenen Gelegenheiten, diese Dinge, die wir nicht für ihn getan haben. Und wir werden aber belohnt werden für die Dinge, die wir mit richtiger Motivation für ihn getan haben. Darum wird es für Christen gehen, wenn sie vor Gott stehen. Für diejenigen, die ohne Jesus im Gericht stehen werden, wird es ein furchtbarer Moment sein. Weil sie werden schuldig stehen vor Gott. Und werden die Verantwortung, die Konsequenz für ihre Schuld selber tragen müssen. Und stellt euch das nur mal bildlich vor, als Sünder vor dem heiligen, reinen, gerechten, ewigen, allmächtigen Gott zu stehen, der Sünde hasst und dem Sünde total zuwider ist, total gegen sein Wesen. Die Bibel sagt uns, der Herr, unser Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Gott will uns Menschen mit niemand anderem teilen. Mit irgendeinem Götzen, nicht mal mit uns selbst. Nehemia betet, sagt, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Im Hebräerbrief heißt es, hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, meine ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Und dann sagt er, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Als Sünder vor Gott zu stehen, in die Hände eines Gottes zu fallen, der sagt, seid heilig, so wie ich heilig bin, das wird eine furchtbare Angelegenheit sein. Ehrfurchtsvolle Sache. Und ich persönlich glaube, es wird nicht so sein, dass Gott irgendwie so furchtbar ist, dass wir, er ist so hässlich oder er ist so böse oder. Nein, ich glaube, er wird Tränen in den Augen haben, wenn er Sünder richtet. Seht ihr, er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott kann das ganz gut unterscheiden. Aber Gott ist gerecht. Und weil er gerecht ist, wird er richten. Und er wird gerecht richten. Und wenn du ohne Jesus vor Gott stehst, dann wird deine Sünde dich verdammen. Johannes 3 heißt es, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns zu verdammen. Muss er gar nicht, wir sind schon verdammt durch unsere Schuld. Aber deine Gerechtigkeit, deine Selbstgerechtigkeit, das wird verbrennen wie Stroh. Und das wird der Verlust von denen sein, die Jesus nicht haben. Ihr Verlust wird sein, all das, wofür sie geschaffen sind. Beziehung mit Gott, liebevolle Gemeinschaft mit ihm. Und sie werden ewig entfremdet sein von ihm und das wirklich, wofür wir Menschen erschaffen sind. Und letztendlich auch von uns selbst, nämlich von all dem, wonach unser Herz sich wirklich sehnt in unserem tiefsten Inneren. Das ist eine furchtbare Angelegenheit. Stellt euch das vor, äußerste Sinnverfehlung. Stellt euch vor, Leute in dieser Welt, die sich umbringen, weil sie keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben. Und irgendwie dieser empfundenen, sinnlosen Existenz ein Ende setzen wollen. Die Hölle ist viel schlimmer. Das ist äußerste Sinnverfehlung. Und die Leute, die dort sind, die wissen das. bis Menschen in der Hölle sind, wissen sie das. Philipperbrief Kapitel 2 sagt uns, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeder von denen wird an Gott glauben, es wird keine Atheisten in der Hölle geben. Und sie werden ihm begegnet sein, dieser wunderbarsten Person, die es im ganzen Universum gibt. Und sie werden vor ihm gestanden sein, in seiner ganzen Reinheit und in seiner Heiligkeit, in seiner Schönheit. Und werden erlebt haben, wie verletzend und wie beleidigend und wie anstößig die Sünde für ihn ist. Und auch sein gebrochenes Vaterherz über diese Schuld, diese Rebellion gegen ihn. Und werden beschämt sein vor ihm. Und ich glaube, sie werden auch gesehen haben, diese unendliche Liebe in seinem Angesicht. Und dann dieses Wissen, dass er alles getan hat, was in seiner Macht steht, um dich zu retten in Jesus. Aber dann auch zu wissen, ich habe es abgelehnt, in meinem Stolz, in meiner Selbstgenügsamkeit, Selbstgerechtigkeit, weil ich mein Leben selber bestimmen wollte, weil ich mein eigener Gott sein wollte. Und das ganze Wesen wird danach schreien, bei ihm zu sein und ihm ähnlich zu sein, gereinigt zu sein von deiner Schuld. Und doch wird deine Sünde dich verdammen und von ihm trennen. Und ich glaube, Gott wird mit Traurigkeit und mit Tränen in den Augen sagen müssen, ich habe dich niemals gekannt. Geh weg von mir, du Übeltäter. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird der Mensch wissen, dass es gerecht ist. Wird es nicht in Zweifel ziehen, was Gott tut. Wird nicht anfangen, mit ihm zu argumentieren. Und wenn du Jesus ablehnst, wirst du wissen, dass du eine Gelegenheit hattest, ihn anzunehmen. Wir werden heute eine Gelegenheit geben, noch bevor wir Abendmahl feiern. Und du wirst wissen, dass es allein deine Verantwortung ist. Weil er ist für dich gestorben und er hat dich eingeladen, dich retten zu lassen, aber du wolltest nicht. Und du wirst wissen, dass es recht ist, dass er recht hat. Nämlich, dass du nicht zu ihm passt in deiner Sünde. Und das Furchtbare, das Traurige ist, dass die Konsequenz von Ablehnung von Jesus Ewigkeit getrennt von ihm bedeutet. Durch deine Schuld. Ewige Sinnverfehlung. Man stellt euch das vor. Da gibt es keine Chance, dem ein Ende zu setzen. Und das wird die Hölle sein. Kein Wunder, dass die Bibel das beschreibt mit äußerster Finsternis oder mit brennendem Feuer, mit Zähneknirschen. Ich glaube, das ist die eine Seite von dem, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, da wir den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Paulus hatte Liebe für die Menschen. Und ich glaube, ein Aspekt davon war, dass er gesagt hat, ich weiß, wie schrecklich es sein wird, wenn Menschen ohne Jesus als Sünder vor Gott stehen müssen und verloren sein werden. Und was war die Reaktion? Seine Reaktion auf dieses Wissen? Er sagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Das war seine Reaktion. Deswegen überrede ich Menschen, wo immer es nur geht. Wozu? Dass sie sich vor Gott als Sünder bekennen und Buße tun, das heißt umkehren von ihrem selbstbestimmten Leben in Rebellion gegen Gott und sein Wort und Jesus als ihren Retter und als ihren Herrn annehmen. Als Retter, der für deine Schuld bezahlt hat und als Herr, der dich auf seinen Weg des Heils, seinem heilen Leben leiten will. Und Paulus war mutig. Paulus war direkt. Manchmal wurde Paulus sicher sogar als aufdringlich empfunden. Paulus sagte, wir überreden Menschen. Die meisten von uns fühlen sich nicht so wohl, andere zu überreden. Ich denke, ein Teil davon ist Menschenfurcht, weil wir beliebt sein wollen bei den anderen. Und ich denke, ein Teil davon ist, dass wir auch beeinflusst sind von unserer Kultur, diesem Toleranzdenken. Ich glaube, und du glaubst, was du glaubst, und ich lebe, ich will, und du lebst, wie du willst, und alles ist okay. Also lass uns einander in Ruhe lassen, und wir kritisieren einander nicht, wir treten einander nicht zu nahe. Das Witzige daran ist, dass in den Augen der Welt das zwar für uns gilt, für uns Christen, aber nicht für sie. Die Welt will, dass wir möglichst den Mund halten, aber ist alles andere als tolerant uns Christen gegenüber. Ich denke an diesen EU-Kommissar, wie hieß der, Buttiglione oder so, dieser Italiener, Buttiglione, der es gewagt hat, zu sagen, dass Homosexualität falsch ist. Und er ist abgesägt worden, abmontiert. Wo ist die Toleranz hier, deine Glaubensüberzeugung zu haben? Oder Fernsehen, Filme, was uns da aufs Auge gedrückt wird. Ich habe gestern eine Kritik gelesen von so einer amerikanischen Kritikerin über das, was über diese Fernsehserien, die täglich über den Bildschirm laufen. Und sie hat geschrieben, bei Serien wie Friends, weiß nicht, wie das bei uns heißt, wird das übersetzt, Friends oder Freunde, keine Ahnung, oder Sex in the City. Da ist die klare Botschaft, Sex mit jedem und überall und jederzeit, das ist okay. Und dann die Nachfolgeserie, die heißt Desperate Housewives, die verzweifelten Hausfrauen. Ich weiß nicht, ob die schon bei uns ist mittlerweile, ich habe keinen Fernseher. Da wird dann die Botschaft rübergebracht, dass Sex irgendwo und irgendwann mit dem Ehemann nicht okay ist. Und Kinder außerhalb der Ehe zu zeugen, das ist okay. Aber daheim zu bleiben mit den Kindern, um sie zu lieben und sie zu umsorgen, während der Ehemann arbeiten geht, das ist nicht okay. Sehr scharfe Beobachtung. Botschaften, die uns übermittelt werden in diesen Schrottserien wirklich. Und ich meine, wir werden mit Schrott, mit dem wir nicht einverstanden sind, beworfen als Christen. Und okay, ich kann sagen, ich werde nicht fernsehen, ich schaue mir das dann an, ich lasse die Kiste ausgeschaltet und ich gehe nicht in Filme, die pervers sind. Aber wenn ich an der Tankstelle zahlen will und dann stehen ja die Porno-Zeitschriften und hüpfen mir direkt ins Auge, oder wenn wir mit unseren Krankenkassenbeiträgen Abtreibungen mitfinanzieren müssen, dann ist das was, wo wir keine Wahl haben als Christen. Und dann sind so Dinge, dass Evolution in unseren Schulen als Tatsache gelehrt wird, was wissenschaftlich völliger Schrott ist und absolut nicht objektiv ist. Und die Art und Weise, wie Aufklärungsunterricht betrieben wird in Schulen. Und dann, wenn wir Christen uns aufregen und unsere Kinder vielleicht nicht hinschicken, dann heißt, wir sind intolerant. Also wie dem auch sei, ich möchte jetzt nicht stundenlang drüber reden, obwohl ich mich stundenlang drüber aufregen könnte über so Sachen. Punkt, den ich machen will, ist, dass wir Christen kein schlechtes Gewissen haben müssen, die Wahrheit zu sagen. Vor allem, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzusagen. Paulus sagt, ich überrede Menschen. Ich mag das. Paulus hat Menschen ohne Jesus wie Todkranke gesehen, die sterben ohne Medizin. Und dass er derjenige ist, der die Medizin hat, der diese Menschen heilen kann. Und so ist es geistlich gesehen. Also es ist nur logisch, dass er das weitergeben will. Wir überreden Menschen. Denk an deine Familienmitglieder, die Jesus nicht kennen. Deine Freunde, die ihn ablehnen. Arbeitskollegen, die ihn nicht kennen. Und denk daran, dass es die Wahrheit ist, dass sie sterben werden, oder wenn sie sterben werden ohne Jesus, dass sie verloren sein werden, ewig. Und fang vielleicht an, für sie zu beten. Die, die du zu Weihnachten sehen wirst, zu Neujahr. Und ich sage nicht, dass wir Christen nervend sein sollen und Leuten irgendwie die frohe Botschaft so aufs Auge drücken wollen und aufzwingen, so dass es unhöflich und als respektlos empfunden wird. Darum geht's nicht. Jesus sagt, wir sollen sanft sein wie die Tauben und schlau oder klug wie die Schlangen. Wir müssen uns vom Geist leiden lassen. Aber was ich sage, wir brauchen uns nicht schämen. Wir brauchen nicht zurückhalten, diese Medizin an Kranke weiterzugeben. Und selbst wenn sie ihnen erstmal nicht schmeckt. Aber wir haben eine wirklich gute Botschaft. Ein Gott, der uns so lieb hat, dass er uns erlöst hat. Und ein Grund, warum Gott will, dass wir Kontakt mit Nichtchristen haben, ist genau das. Ich meine, nicht nur das. Gott schätzt jeden einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch ist ihm wertvoll, deswegen darf jeder Mensch auch uns wertvoll sein. Unabhängig davon, ob der jetzt Christ ist oder nicht. Aber ein Grund, warum Gott will, dass wir Kontakt mit Nichtchristen haben, ist, dass wir ihnen ein Zeugnis sind. Mit unserem Leben, mit dem, was wir sagen, und dass wir sie auf Jesus hinweisen dürfen. Im Vers 20 hier im Kapitel 5 sagt der Paulus, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Botschafter, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Und seht, was der Paulus tut hier im Vers 11 hat er gesagt, wir überreden Menschen. Im Vers 20 spricht er davon, dass er Menschen ermahnt. Er spricht davon, dass wir bitten. Wir flehen sie an, lasst euch versöhnen mit Gott. Er spricht davon, dass wir den Dienst der Versöhnung haben, dass wir Menschen einladen dürfen, sich durch Jesus mit Gott versöhnen zu lassen. Lass uns das nicht vergessen, dass wir das sind, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Und wir wollen andere für Jesus beeinflussen. Wir wollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Nicht irgendwo uns in ein Kloster oder sein christliches Schneckenhaus zurückziehen. Hast du eine Vision dafür, Menschen von Jesus zu erzählen? Hast du eine Vision dafür, Einfluss zu sein für Gott in dieser Welt? Das ist eine Berufung, die wir haben. Vorrecht wirklich, ein Botschafter Christi zu sein. Wow. Botschafter Günther. Hey. Das ist eine Ehre. Im nächsten Kapitel werden wir dann die Balance dazu sehen. Da wird Paulus uns warnen, mit Ungläubigen unter ein Joch zu gehen. So tiefe Gemeinschaft mit ihnen einzugehen, dass sie uns negativ beeinflussen. Wo wir irgendwie zu Mitläufern werden oder anfangen, Kompromisse einzugehen, uns, keine Ahnung, vielleicht mit besaufen oder mit illegale Dinge tun, vielleicht ein bisschen Steuern hinterziehen mit den Kollegen. Dinge ansehen, die wir besser nicht sehen sollten. Dinge mitmachen, die Sünde sind. Vielleicht Beziehungen eingehen, die nicht koscher sind. Was sollen wir nicht tun? Geh nicht unter dasselbe Joch. Denn wenn das mit uns passiert, dann sind wir unschädlich gemacht als Botschafter Christi. Dann haben wir unser Zeugnis verloren und es beeinträchtigt unsere Beziehung mit Jesus. Das ist die Balance dazu. Der Test ist wirklich, wenn ich Scheu habe, meinen Freunden von Jesus zu erzählen, wegen dem, wo ich dabei war, oder wegen dem, wie ich mich verhalte in ihrer Gegenwart, oder vielleicht, weil sie mich als Christ nicht akzeptieren würden, dann bin ich in der falschen Clique. Oder ich bin zumindest noch nicht stark genug, mit diesen Leuten gemeinsam rumzuhängen. Dann muss ich meine Beziehungen ändern an dem Punkt. Vielleicht einen Weg finden, wie ich Gemeinschaft haben kann mit den Leuten, ohne in Versuchung zu kommen, vielleicht einen christlichen Freund mitzunehmen. Und das ist der Vorteil, dann kann man gemeinsam beten für die anderen und kann sich gegenseitig verantwortlich halten. Oder schlicht und einfach, ich muss auf Distanz gehen mit diesen Menschen, wenn ich nicht stark genug bin, wenn sie mich beeinflussen. Und dann vertrauen, dass Gott andere verwenden wird, um sie auf ihn hinzuweisen. Und ich muss mir vielleicht neue Freunde suchen, mit denen es keine Gefahr ist, rumzuhängen, die keine Gefahr sind für mein geistiges Leben, wo ich Raum habe, geistig zu wachsen. Das ist schwierig. Aber wir müssen auch das sehen, du bist Gott wertvoller als das, was du für ihn tust. Und wenn du sein Werkzeug kaputt wirst, dann bist du auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Jesus hat gesagt, wenn das Salz kraftlos geworden ist, dann womit soll noch gesalzen werden? Ich habe die meisten meiner Freunde verloren, als ich mich bekehrt habe oder im Laufe der Zeit nachher. Die konnten einfach nicht mehr viel mit mir anfangen. Und ehrlich gesagt, ich konnte auch nicht mehr viel mit dem anfangen, was die tun wollten. Ich meine, ihr kennt das als Christ, wenn du mit deinen alten Freund rumhängst und die haben dich noch immer in dieser Box, wie du früher warst, bevor du zu Jesus gekommen bist, und fühlt sich irgendwie immer wie dieses fünfte Rad am Wagen, wie der Spielverderber. Hey, komm, lass uns das tun. Ah, nee, da kann ich nicht. Und ah, lass uns, nee, das ist nichts für dich. Ich folge Jesus nach, und ah, wenn du mitgehst, dann fühlst du dich wie ein Fisch außerhalb vom Wasser, und ah, was tue ich hier? Ist ja total unangenehm. Ich kann mich erinnern, wo ich mal mit meinen Freunden, die halt meine Clique waren, und das war halt gerade so das Alter, wo Entscheidungen getroffen wurden. Und ich habe mich für Jesus entschieden, und die sind dann irgendwo regelmäßig auf irgendeine Wiese gegangen, haben sich dort niedergesoffen mit den 2 Liter Flaschen, und ich kann mich noch daran erinnern, wo ich einfach mal mitgegangen bin, weil es sind ja meine Freunde, und ich habe mir gedacht, was um alles in der Welt mache ich hier? Alle Leute fett, du kannst mit keinem irgendein gescheites Gespräch führen. Willst du nicht mitsaufen als Christ? Was mache ich da? Habe mich gefühlt wie ein Fisch aus dem Wasser. Paulus hat nicht nur seine Freunde verloren, Paulus hat seine Familie verloren, seine Frau verloren. Wie auch viele Christen in muslimischen Ländern, die sich für Jesus entscheiden. Das ist manchmal ein Preis, den wir zahlen müssen. Aber wenn es zur Entscheidung kommt, meinen Freunden zu gefallen oder Gott zu gefallen, hey, dann muss es Gott sein. Und ich glaube, für uns Christen, unsere Bezugsgruppe, die Gruppe, die uns prägt, die uns ermutigt, die uns die Richtung weist, das ist die Familie Gottes. Nicht irgendeine Clique von Ungläubigen. Es ist so wichtig, dass wir als Christen gute christliche Freunde haben, die Jesus wirklich lieben. Wenn du sagst, Mann, ich habe nicht viele gute Freunde, die Jesus lieben, dann schau dich um. Lern Leute kennen hier in der Gemeinde. Oder lern andere Christen kennen, wir sind ja die Einzigen. Fahr auf eine Freizeit vielleicht, wo du Leute kennenlernst, das ist so wichtig. Und noch eine Sache, die für mich, ist meine Erfahrung, die ich als hilfreich gelernt habe, wenn du neue Freunde kennenlernst, die Jesus nicht kennen, dann out dich von Anfang an als Christ. Out dich von Anfang an als jemand, der Jesus liebt, als jemand, der radikal für Jesus lebt, warte nicht zu lang damit. Das wird dich von vielen Versuchungen fernhalten. Die werden dich ja dann erst gar nicht einladen zu Dingen, wo sie eh schon wissen, oh oh. Meine Erfahrung ist, es hilft, so früh wie möglich die Dinge klarzustellen. Nicht erst irgendwo, okay, wir lassen die Dinge laufen und dann im Nachhinein irgendwie so hintenrum, naja, da ist was ich hier noch sagen will. Es ist viel einfacher, wenn die Dinge gleich von Anfang an klar sind. Hey, das ist, wo ich stehe, das ist, was ich glaube, das ist, wo ich entschieden bin, so lebe ich. Und hey, wenn wir auf der Basis Freunde sein können, wenn du das akzeptieren kannst, dann wunderbar, lass uns Freunde sein, aber wenn nicht, weißt was, ich folge Jesus nach. Ich werde wegen dir jetzt keine Kompromisse eingehen in meiner Beziehung mit Jesus. Wahrheit ist, wir sind alle entweder Leiter oder Geleitete. Wir sind alle entweder Menschen, die Einfluss ausüben, oder Menschen, die von anderen beeinflusst werden. Und wir sind berufen, als Christen Einfluss zu sein, Licht und Salz zu sein. Und wenn wir merken, dass es umgekehrt ist, dass ich von der Welt beeinflusst werde oder von meinen Freunden ungut beeinflusst werde, dann ist das eine Warnleuchte für mich in meinem Leben. Noch schlimmer, wenn wir merken, dass wir uns wohlfühlen mit den Leuten, die krumme Dinge drehen und die fluchen und die herumflirten und schmutzige Dinge tun. Dann blinkt das ganze Auto, so wie Warnblinkanlage oder Diebstahlsicherung, wo alles blinkt. Dann ist wirklich gefährlich, dann ist wirklich was faul an unserer Beziehung mit dem Herrn. Das war der erste Punkt. So viel zum ersten Punkt. Wenn wir Gott fürchten, dann wird uns das motivieren, Menschen von Jesus zu erzählen. Weil sie sonst verloren sind. Und weil es furchtbar ist, Gott zu begegnen. und vor ihm zu stehen ohne Jesus. Wir können das vielleicht nennen, der erste Punkt ist Gottesfurcht um der anderen Willen. Zweite, wenn ich diesen Vers lese, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Weil wir Gott fürchten, überreden wir Menschen. Weil wir Gott fürchten, tun wir das, was er von uns hält. Das ist noch spurpersönlicher. Weil ich Ehrfurcht habe vor Gott, will ich ihm wohlgefällig sein. Und wie gesagt, Ehrfurcht ist wahrscheinlich das bessere Wort dafür, für Gott zu fürchten. Gott fürchten heißt nicht, oh, weil das so hässlich ist oder weil er so böse ist. Man muss Angst haben vor ihm. Nee, Gott fürchten heißt Ehrfurcht vor ihm haben. Besonders als seine Kinder müssen wir nicht Angst haben vor Gott. Er ist uns wohlgesonnen, er liebt uns, er meint es gut mit uns. Wir dürfen sogar Abba sagen zu ihm, Papa. Aber gleichzeitig auch diese Ehrfurcht, diesen Respekt, den wir vor dem Vater haben oder vor unseren Eltern. Obwohl das leider Gottes heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist viel verloren gegangen von diesem Respekt in unserer Gesellschaft. Manchmal, wenn man junge Leute reden hört, über Eltern, über einen Vater, hey Mann, mein Alter, der ist dann ganz dicht. Und leider muss man sagen, auch bei vielen Christen ist diese Ehrfurcht, dieser Respekt vor Gott verloren gegangen. Behandeln Gott so wie ihren Kumpel oder noch schlimmer wie ihren Diener, wo sie Gott rumkommandieren. Gott, das oder der Cola-Automat, wirf meinen Glauben rein und bestell. Ich will das, du das, du das. Und dann leben wir so, als würden wir ihn nicht kennen, als ob es ihm nicht gehen. Und interessieren uns eigentlich gar nicht wirklich für Gemeinschaft mit ihm. Oder für das, was er denkt. Oder was ihm wichtig ist. Oder was er sagt. Und wir sind nicht verfügbar für ihn. So, okay, Alter, gib mir meine Geschenke. Und dann zeige ich ihm den Stinkefinger und lasse ihm stehen. Funkt nicht in mein Leben rein, Alter. Ich lebe, ich will. Ich will dich nicht zu nah bei mir haben. Ja, ich will das, was du mir gibst, aber sonst bleiben wir vom Leib. Und wenn wir in Jesus sind, dann stimmt das. Dann ist Gott unser Vater. Er ist unser liebender Papa. Und wir sind Miterben mit Christus. Und Jesus nennt uns sogar seine Brüder. Und er nennt uns unseren Freund. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven oder meine Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Aber die Wahrheit war, sie waren trotzdem seine Diener. Weil er war immer noch der Herr. Er war immer noch Gott. Und dann umgekehrt. Und ja, obwohl Gott unser Papa ist, unser Bruder ist und unser Freund ist, und das ist wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Und ja, sogar Gott ist sogar Mensch geworden und ist unser Diener geworden in der Erlösung. Und ja, wir können diese intime Liebesbeziehung mit ihm haben. Aber wisst ihr was, er ist immer noch Gott. Und als Gott verdient er unseren Respekt. Respekt seiner Geschöpfe. Und wirklich als unser Vater verdient er Respekt als Vater. Und als unser Erlöser verdient er den Respekt von den Erlösen. Ehrfurcht, Respekt vor Gott. Das ist was wichtig ist, was vielen verloren gegangen ist. Furcht Gottes. Erstens wegen dem, wer er ist. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer, der Allmächtige, der alles, was existiert außer sich selbst, aus dem Nichts einfach in die Existenz gesprochen hat. Und er ist der König. Er ist der Herrscher über Himmel und Erde. In den Psalmen, Psalm 103, Vers 19, da heißt es, der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Also verdient er Respekt wegen seiner Position. So wie ein König oder ein Vater oder ein Präsident Respekt verdient. Und das ist auch wieder was, was nicht mehr so selbstverständlich ist heutzutage. Respekt vor unseren Leitern zu haben. Und ich glaube, das hängt zusammen, weil die Leute keinen Respekt mehr vor Gott haben. Deswegen haben sie auch nicht mehr Respekt vor den Leuten, die er eingesetzt hat. Also wir wollen Gott respektieren wegen dem, wer er ist. Zweitens, wir wollen Gott fürchten oder Ehrfurcht haben vor ihm, wegen dem, wie er ist. Er ist allmächtig. Er ist heilig. Er ist rein. Er ist treu. Er ist Liebe. Er ist Wahrheit, er ist Schönheit. Wegen dem, wie er ist, wegen seinem Charakter ist er verehrenswert und anbetenswert und bewundernswert. So wie wir Respekt haben vor selbstlosen, heiligen Menschen. Es wird uns niemals einfallen, Leute wie Mutter Teresa zum Beispiel geringschätzig zu behandeln oder respektlos zu behandeln, irgendwie so rumkommandieren. Wie viel weniger Gott. Wir respektieren ihn wegen dem, wer er ist. Er verdient unseren Respekt wegen dem, wie er ist. Und drittens, er verdient unsere Ehrfurcht wegen dem, was er für uns getan hat. Vers 14 sagt Paulus hier, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Mann, und wir respektieren Menschen, die ihr Leben für uns geben. Die werden geehrt. Denkt an die Feuerwehrmänner, die bei diesem Rettungseinsatz am 11. September umgekommen sind. Die respektieren wir für das, was sie getan haben, für einen heldenhaften Einsatz. Oder Soldaten, die ihr Leben lassen, um unser Leben zu verteidigen. Denen werden Denkmäler gesetzt und da werden Grenzen niedergelegt und Zeremonien, da ist Respekt da. Wie viel mehr Gott? Wie viel mehr sollten wir ihn respektieren, der uns die ganze Erde, das Universum geschenkt hat, dass wir drin leben können, der uns unser Leben geschenkt hat und noch mehr, der uns so lieb gehabt hat, dass er in Jesus Mensch geworden ist und ein perfektes Leben gelebt hat, das, was wir nicht leben können, und dann am Kreuz gestorben ist für uns. Und diese ganze Leid der Trennung von Gott an unserer Stadt erlebt hat. Dieser Trennungsschmerz, diese Entfremdung ist in die Gottheit hineingekommen. Das ist was, was wir gar nicht verstehen können, wirklich. Als Jesus geschrien hat am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen? Vers 21 hier, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So hat Gott uns geliebt, um uns aus unserer Verdammnis und dieser ewigen Trennung und Entfremdung von Gott zu erlösen. Und wirklich, er segnet uns und beschenkt uns so reich jeden einzelnen Tag. Mit allen geistigen Segnungen, die es in der Himmelswelt gibt, in Jesus. Sollen wir dann nicht Respekt und Ehrfurcht vor ihm haben? Als einem, der uns das Leben gegeben hat, der sein Leben für uns gegeben hat und uns jeden Tag darüber hinaus noch so reich beschenkt. Wir respektieren Gott wegen dem, wer er ist, wegen dem, wie er ist, wegen dem, was er für uns getan hat. Wie können wir ihm unsere Ehrfurcht zeigen? Ich denke einerseits mal, wie wir mit ihm reden, wie wir zu ihm beten, wie wir über ihn reden, wie wir mit ihm umgehen. Steht uns nicht zu, Gott rumzukommandieren. Das ist ein Irrweg. Manche Christen laufen auf dem. Das ist. Nee, er ist Gott, wir sind die Diener. Wir sollen so sein, wie Samuel gesagt hat, rede Herr, dein Knecht hört. Das ist unser Platz. Wir können ihm Ehrfurcht zeigen, indem wir dankbar sind für das, was er uns geschenkt hat. Dankbarkeit, Anbetung. Aber vor allem durch das, was der Paulus uns hier im Vers 15 sagt. Und das ist wirklich die höchste Form der Anbetung. Das ist Gehorsam. Wir beten ihn an mit unserem ganzen Leben. Vers 15 heißt es, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn wir jemanden wirklich respektieren und achten und Ehrfurcht haben, dann werden wir das tun, was ihm gefällt. Hingabe an ihn. Er darf nicht nur der Erlöser sein in unserem Leben, sondern er darf auch der Herr, der Chef sein in unserem Leben, der, der sagt, wo es lang geht. Und er weiß eh am besten. In dem Wort heilig steckt das Wort heil drin. Das, was er uns sagt, ist das absolut Beste und Heilste für unser Leben. Und so tue ich das, was er mir sagt, weil ich ihn respektiere, weil ich ihn eher als Person, weil ich seine Gebote, seinen Rat respektiere und schätze, sage ich, Gott, du bist weiser als ich. Und ich ehre das. Du bist weise, ich nicht. Und ich tue das, was er sagt, umso mehr, weil mir bewusst wird, dass ich sein Gesandter bin. Dass ich sein Botschafter bin. Wie ich mich verhalte als Christ, das sind Auswirkungen. Ob er geehrt wird oder ob er nicht geehrt wird. David, nachdem er Ehebruch begangen hat, da heißt es, dass die Heiden Gottes Namen lästern, wegen dem, wie er gelebt hat. Und Leute, wir sind mehr als Botschafter, wir sind sein Leib. Wir sind Teil von ihm. Und das ist die Idee, wenn es im 1. Korinther 6, Vers 15 heißt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Spricht über Unzucht da. Und er sagt, das sei ferne. Sieht ihr, als Teil von ihm, als Teil seines Leibes, bringe ich den Herrn selbst in Sünde. Wenn ich in diesen Dingen lebe, nicht sündige. Und wir brauchen uns nichts vormachen, wir werden nicht vollkommen werden in dieser Welt. Sündenlos. Aber ich glaube, wenn wir echte Gottesfurcht hätten in unserem Leben, 80% unserer Sünden würde es abstellen. Vielleicht spreche ich nur von mir. Das Problem ist nicht, dass wir nicht Nein sagen können. Jesus sagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Er lebt in uns. Und er will sein heiliges Leben durch uns leben, wie er es vor 2000 Jahren durch seinen Leib gelebt hat. Wir haben alle Macht der Welt zur Verfügung. Aber das Problem, was ich bei mir finde, ist oft mein Wille. Wie leicht wollen wir sündigen? Wie leicht wollen wir nachgeben? Wir brauchen mehr Ehrfurcht, mehr Respekt. Dass wir uns wirklich als seine Hände, seine Füße sehen. Können wir uns fragen, soll Gottes Hand das berühren? Sollen Gottes Augen das ansehen? Würde es ihn ehren, wenn ich da mitgehe oder da mitmache? Ich glaube, wir würden anders leben, wenn wir das im Hinterkopf behalten. Wenn wir nicht so sehr humanistisch wären, auf uns zentriert. Ich will das haben, ich will sündigen oder ich will das nicht aufgeben, ich will auf das nicht verzichten. Ich will mich ihm nicht unterordnen und ich will sie nicht lieben und ich will ihnen nicht dienen. Ich. Na, wie wäre es, wenn wir aufschauen und ihn sehen und Ehrfurcht haben vor ihm? Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Römerbrief, dieselbe Idee. Kapitel 12, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 6, Vers 11. Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und noch eine Stelle, schlagt die mit mir gemeinsam auf. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Habe ich gestern in meiner stillen Zeit gelesen. Das passt sehr gut hierher. 1. Petrus 1, lesen wir ab Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel, im ganzen Leben heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von einem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wir wollen heilig sein, wir wollen gehorsam leben, aus Ehrfurcht vor Gott, wegen dem, wie er ist, wegen dem, wer er ist und wegen dem, was er für uns getan hat. Als liebevolle Reaktion auf seine Liebe, aus Ehrfurcht vor dem Preis. Wir sind erkauft nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold. Das sind die Dinge, die Menschen am meisten schätzen in dieser Welt, sondern wir sind erkauft mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, seinem perfekten Leben. Ehrfurcht vor dem Preis. Ich weiß nicht, ob ihr große Visionen habt schon für das nächste Jahr. Ich bin eigentlich immer so ein Visionär ein bisschen. Immer einer, der auf der Suche ist, am Fragen ist. Herr, was willst du durch mich tun? Was willst du durch uns tun? Werde ich mal heiraten? Herr, willst du, dass wir eine Jugendgruppe anfangen? Wie können wir vorangehen? Was können wir als Gemeinde tun? Welche Projekte können wir starten? Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin noch relativ visionslos, was das nächste Jahr angeht. Konkreten Dinge. Ja, ich weiß, ein paar große Dinge, wie ein Jesus Night und Praise Land und solche Sachen. Aber ich weiß eines. Ich weiß, Gott will, dass ich nah bei ihm bin. Und ich weiß, Gott will, dass ich heilig bin. Und vielleicht ist das unser Projekt für das kommende Jahr oder mein Projekt für das kommende Jahr. Wir wollen groß sein, wir wollen große Dinge tun für Gott. Aber Gott will, dass wir heilig sind, dass wir abgesondert sind für ihn. Uns ist es so wichtig, was wir tun. Gott ist es so viel wichtiger, was wir sind. Unser Charakter. Und mein Eindruck ist, dass der Herr mir sagt, dass der Herr uns sagt, ich will was in dir tun. Ich will was in euch tun. Ich will auch was in euren Familien tun. Ist mir viel wichtiger als das, was ich durch euch tun will. Ich will was in euch tun. Lasst es unseren Fokus sein, dieses nächste Jahr. Ihn lieben und ihn ehren, wegen dem, wer er ist und wegen dem, wie er ist und wegen dem Preis, den er bezahlt hat, wegen dem, was er für uns getan hat. Dass wir zu den Menschen werden, die er haben will. Er ist es ganz sicher wert. Ehrfurcht Gottes. Das ist eine Motivation in unserem Leben. Lass uns beten. Vater, heute Morgen, wenn wir hier versammelt sind, wollen wir uns beugen in unserem Herzen vor dir. Als dem Gott, der heilig ist, der rein ist, unser Schöpfer, wegen dem Preis, den du für uns bezahlt hast, Herr. Wir haben allen Grund, dich zu ehren und dich zu fürchten, Gott. Respekt zu haben vor dir. Und Vater, ich bete jetzt, wenn wir Abendmahl feiern und uns erinnern an den Preis, den du bezahlt hast. Gib uns neue Ehrfurcht in unser Herz. Neue Liebe für dich, Herr. Und heilige uns, Herr, dass wir wirklich die Ehre bringen mit unserem Leben.